wollen uns befassen mit den Foltervorwürfen, die im Augenblick gegen die kriegsführende Partei, gegen die USA im Irak vorgebracht werden. Also die USA beginnen einen Krieg gegen den Irak, den rufen sie aus, der dauert nicht länger als 2 oder 3 Monate, dann gewinnen sie den. Jetzt sind sie ein Jahr Besatzer und nach einem Jahr tauchen Bilder auf von folternden US-Soldaten. Die Opfer sind dann Irakis. Das ist ein ganz großer Skandal. Worin besteht denn dieser Skandal eigentlich, Heinz?
Ja, das bringt mich auch schon gleich zu meinem ersten Einwand gegen die hierzulande gängige öffentliche Besprechung von diesem Skandal. Dass nämlich gewissermaßen einseitig aus dieser Gefangenenfolterung ein Skandal gemacht wird. Nicht etwa, dass das keiner wäre. Ganz und gar nicht. Selbstverständlich ist das eine Sauerei größten Ausmaßes. Nur, so wie es immer besprochen wird, kommt es ja so heraus, Scheiße ist, dass Kriegsgefangene im Gefängnis Abu Ghraib schlecht behandelt werden. Vollkommen normal ist es hingegen und vollkommen in Ordnung ist es, wenn kämpfende Soldaten einander totschießen. Das ist überhaupt kein Aufhebenswert. Das macht überhaupt keinen Skandal aus. Wenn man dann die Meldungen so abkriegt, da regt sich ja kein Schwein mehr darüber auf. Die amerikanischen Soldaten haben in Fallujah mal wieder 45 über die Klinge springen lassen, in Kerbala mal wieder 13, in Najaf mal wieder 66. Das sind so die Routinemeldungen des Gewerbes. Die machen für sich genommen offensichtlich keinen Skandal. Sodass mein erster kritischer Befund zu der öffentlichen Ausbreitung dieser Folterskandalgeschichte schon mal darin besteht, offensichtlich ist unsere Öffentlichkeit sehr bewandert darin, bei kriegerischer Gewalt zwischen ganz normaler, notwendiger und dann auch offensichtlich legitimer, rechtlich in Ordnung gehender Gewaltanwendung. Soldat gegen Soldat. Und andererseits dann und erst jenseits dieser Scheidelinie von normaler und legitimer Gewaltanwendung werden dann illegitime Sorten von Gewaltanwendung entdeckt. Gegen diese Unterscheidung möchte ich mich schon erstmal verwahren.
Also den ersten Punkt, den du siehst, ist, dass mitten in einem großen Gewaltakt, mitten in einem Land, in dem sowieso ganz viel Gewalt angewandt wird, und zwar von den Amerikanern gegen die Irakis, in Form von Schüssen mit Panzern, mit Bomben, in diesem Gewaltakt, da wird jetzt auf einmal nachgeschaut und geschaut und geguckt, diese eine Art von Gewalt, die passt uns nicht. Ja. Gegen die haben wir was.
Die Normalität von Kriegsgewalt ist dabei immer schon unterstellt und mehr als die Normalität. Das ist eine in dieser Sichtweise eine Normalität, die vollkommen in Ordnung geht. Die Normalität einer gerechten Gewalt, zumindest einer gerechten Gewalt auf Seiten der eigenen Partei, der eigenen kriegführenden Partei oder der von, in Anführungsstrichen, uns, dem nationalen Wir, favorisierten Partei.
Du hast eben unterschieden zwischen der legitimen und der illegitimen. Sag mal was dazu. Legitime Gewalt?
Ja, zur Klarstellung. Nicht ich habe dazwischen unterschieden. Das wäre noch schöner, wenn ich mich zum Schiedsrichter über welche Gewalt geht in Ordnung und welche nicht aufwerfen tät. Aber die ganze Öffentlichkeit tritt genau in dieser Rolle des Schiedsrichters auf. Ich wollte darauf aufmerksam gemacht haben. Diese Meldung, die US-Truppen haben in Fallujah 36 Sunniten um die Ecke gebracht und in Kerbila 25 von diesem Al-Sadr oder wie der heißt, dass diese Meldung Routine ist, keinen Skandal macht. Naja, da ist offensichtlich ein feines Unterscheidungsvermögen am Werke, wenn der eine Soldat den anderen um die Ecke bringt, im regulären Kampfgeschehen, dann ist das keines Aufhebens wert. Dann ist es, wie wenn der Soldat als der natürliche, als das natürliche Kanonenfutter seiner Obrigkeit anerkannt und geachtet wird. Hingegen dann, wenn ein Kriegsgefangener im Gefängnis misshandelt wird, dann ist, ne, wohlgemerkt, erst diese Misshandlung im Gefängnis der Gegenstand der Aufregung. Und da würde ich mal dafür plädieren, naja, also wenn man schon, also beliebt ist in der Öffentlichkeit die Unterscheidung zwischen Krieg und Kriegsverbrechen. Da würde ich dazu sagen, wenn man sich überhaupt dieser Frage des Krieges, woher er kommt und so weiter, schon mit Kategorien des Strafrechts nähern will, wahrscheinlich sowieso ein bisschen sachfremd, aber wenn schon, dann würde ich sagen, dann wäre doch wohl der Krieg das Verbrechen. Nein, da belehrt mich eine ganze Öffentlichkeit darüber, da muss man fein säuberlich unterscheiden. Im Krieg kann man Kriegsverbrechen begehen. Das heißt aber nach der anderen Seite hin, das, was unter dieser moralisch-rechtlichen Kategorie nicht als Verbrechen rubrifiziert wird, das ist geadelt, das ist sauber, der saubere Krieg, eine saubere Unterscheidung.
Also dass Staaten sich mit feindlichen, unversöhnlichen Interessen gegenüberstehen, dass sie dafür auch das Mittel des Krieges kennen, dass sie dafür ihre Soldaten in den Krieg schicken, mit Mitteln ausstatten, um sich gegenseitig zu umzubringen. Das ist dabei unterstellt und das gilt als der normale, als der legitime, als der saubere Fall. Wenn sie dabei bestimmte Grenzen überschreiten, dann gilt es als illegitim. Diese Grenzen werden ja gezogen durch Konventionen, die Staaten miteinander getroffen haben, ne? Durch die Genfer Konvention beziehungsweise durch die Menschenrechtskonvention.
Ja, da sage ich gleich was dazu. Lass mich mal vorher noch eine kleine Passage einschieben. Die soll sich darauf beziehen. Ich finde in dieser öffentlichen Besprechung dieser Folteraffären finde ich auch immer eine gewisse Verlogenheit da drin, dass besagte Besprechung sich sehr häufig so vorträgt, um Gottes Willen, was ist bloß in die gefahren, wie kann man nur diese ausgesuchte Bestialität? Tja, eine gewisse Verlogenheit stelle ich da fest. Andererseits tun dieselben Kommentatoren ja ohne weiteres auch sagen, na so ist halt der Krieg. Im Krieg, das ist kein Deckchen stricken, da fliegen die Fetzen. Aber keiner von besagten Kommentaren, die entweder die Normalität des Krieges beschwören oder andererseits ein namenloses Entsetzen über diese Gräueltaten da vermelden. Keiner der entsprechenden Kommentatoren macht sich die Mühe, mal einen Grund dafür zu nennen, warum es denn im Krieg so zugeht und so zugehen muss. Dieses Versäumnis will ich jetzt mal versuchen auszubügeln, indem ich nämlich beim Grund des Krieges und der menschlichen moralischen Verrohung, die dabei eintritt, auch auf den Veranstalter des Krieges zu sprechen komme. Und dann sieht die Sache nämlich gar nicht mehr so natürlich aus, wie in diesem Tenor, es ist halt Krieg und da geht's schmutzig zu. Ich will auf Folgendes aufmerksam machen. Die ganz normalen Soldaten, die in den Krieg geschmissen werden, das sind zurzeit in erster Linie und hauptsächlich und am meisten beteiligt, die US-amerikanischen Soldaten. Das gilt aber durchaus meiner Auffassung nach für jedweden Soldaten, gleich für welche Sache und für welche Nation er da in den Krieg zieht. Bei dem muss von Seiten der Kriegsveranstalter dafür Sorge getragen werden, dass der einen Übergang in seinem Hirnkastel hinkriegt. Den Übergang von Friedenszeiten zu Kriegszeiten. Das ist für den Soldaten noch etwas ganz Spezielles. In Friedenszeiten, wo er daheim in seiner jeweiligen Nation seinem Alltag, seinen Geschäften, seinen Vergnügungen nachgeht, da ist ihm als diesem Privatmenschen die Anwendung von Gewalt gegenüber wem auch immer striktestens verboten. In den Nationen selber, in Friedenszeiten, herrscht das staatliche Gewaltmonopol und ein Privatmensch, der sich gewissermaßen die Amtsanmaßung schuldig macht, anstelle des Staats gegenüber seinen Mitmenschen Gewalt auszuüben, der kriegt selber wieder die legitime Gewalt des Gewaltmonopols zu spüren. Daheim also, in Friedenszeiten, für gewöhnlich, ist Gewaltanwendung strikt untersagt. So, derselbe Mensch wird einberufen, kommt in die Armee, kriegt einen Kriegsdienst ab und soll dann selber Kriegsdienst leisten und am Ende aktiv in den Krieg ziehen. Naja, und was ist da? Seine einzige Qualifikation, die Qualifikation, die da zählt, was ist die? Ja, nicht bloß das, dass ihm selbstverständlich das allereffektivste Schießgerät zur Verfügung gestellt wird. Nein, so ein Mensch, der braucht schon auch ein geistiges Rüstzeug, eine gewissermaßen geistig-moralische Führung, damit er diesen Übergang hinkriegt. Den Übergang nämlich, das, was ihm normal in Friedenszeiten strikt verboten ist, Gewalt gegen andere auszuüben, das ist im Krieg gerade genau das Einzige, was von ihm erwartet und verlangt wird. Um diesen Übergang in seinem Bewusstsein zu vereinbaren, hinzukriegen, da ist eine Veranstaltung notwendig, die nenne ich mal die Pflege eines Feindbildes. Damit ist Folgendes gemeint. Das ist eine wohlorganisierte, von oben her wohlorganisierte Veranstaltung, die malt die eigene Nation und ihre Lebensweise, ihre Herrschaft, ihre Herrschaftsweise und die Lebensweise ihrer Untertanen aus als einen einzigen Ausbund an Gutigkeit, sowas Tolles wie unsere Zivilisation, wie das so schön heißt, hat die Welt noch nicht gesehen. Dieser gute Haufen hat alle Rechte auf seiner Seite gegenüber neidischen Auswärtigen. Und infolgedessen ist die Ausmalung der fraglosen Gutigkeit der eigenen Sache, ja, die hat ihr notwendiges Spiegelbild in der Ausmalung des jeweils gerade aktuellen Feindes als minderwertig, als Unrecht, als, da war der Faschist ziemlich ehrlich, der hat das, was alle meinen, gleich so ausgedrückt, als Untermensch. Diese Sorte Feindbildausmalung gehört zu der moralischen Verrohung unbedingt mit dazu, die ein Soldat braucht, damit er seinen Job des systematischen, des quasi professionellen Tötens von feindlichen Soldaten hinkriegt. An der Front gilt das für den Soldaten und an der Heimatfront gilt es übrigens für alle Daheimgebliebenen, also zum Beispiel für die Angehörigen des Soldaten.
Du willst also sagen, dass Menschen so aufeinander losgehen, das ist gar nicht so die natürliche Sache, zumal es in der Gesellschaft sowieso verboten ist, wegen dem Gewaltmonopol, das der Staat ausübt. Da dürfen es die Leute sowieso nicht. Und damit sie es dann im Krieg machen, müssen sie eine Spezialausbildung bekommen, müssen sie das antrainiert bekommen. Du hast eben gesagt, sie brauchen einerseits die Waffen und sie brauchen das geistige Rüstzeug. Sie brauchen nämlich sowas wie ein Feindbild. Du hast eben gesagt, das hat zwei Seiten, diese Ausarbeitung des Feindbilds, nämlich die eigene wird wird dargestellt als das Gute, als das Schöne, und die Feindseite wird dargestellt als das Schlimme, als das Abartige.
Älteren werden sich ja bei uns locker erinnern können, als damals die Ost-West-Konfrontation, der Kalte Krieg, noch gelaufen ist und immerhin so Zeug wie ein Atomkrieg gedroht hat, was da in Sachen Feindbild gegenüber, wie es damals dann geheißen hat, dem Russen gelaufen ist. Das war nicht von schlechten Eltern. Ein Rassismus sondersgleichen gehört zu dem geistigen Rüstzeug Feindbild ohne weiteres auch mit dazu. Und übrigens die Jüngeren, die das selber nicht mehr miterlebt haben, die müssen sich heutzutage, um auch bei uns daheim, in unserem lieben Deutschland, eine aktuelle Analogie von Feindbild sich zu Gemüte führen, zu Gemüte zu führen. Da müssen sie bloß, sagen wir mal, die einschlägige Spiegel-Sondernummer zu Rate ziehen, wo der Spiegel in einer ganzen Sondernummer den modernen Islam schon ziemlich zweckgerichtet als Feindbild ausmalt. Ansonsten wollte ich auf Folgendes noch Wert legen. Es ist eine moralische Aufrüstung, das Recht der eigenen guten Sache wird absolut gesetzt. Von daher ist es eine absolut total falsche Meinung, dass Leute, die foltern, die Kriegsgefangene demütigen und so weiter und so zu, dass die unmoralisch wären. Nein, ganz im Gegenteil. So etwas zu tun, kriegt überhaupt nur einer hin, der in seinem Hirnkastel sich die Vorstellung hat einblasen lassen, er ist der persönliche Exekutor einer ganz hohen Angelegenheit, die ein überragendes Recht und eine überragende Gutigkeit genießt. Und ein zweiter Hinweis hier noch, von wegen, unsere Demokratie wäre nicht imstande, diese gute Sache abzugeben und dementsprechend ein Feindbild vom Stapel zu lassen. Nein, ganz im Gegenteil. Die Selbstgewissheit der amerikanischen Folterknechte, die belehrt mich darüber, dass gerade das gute Gewissen, Angehöriger einer vorbildlichen demokratischen Nation zu sein, dass das ein wunderbarer Rechtstitel ist, der leicht dahingehend ausartet, dass eine Miss Lindy England, die im Bewusstsein eines solchen überragenden Rechtstitels ist, die ihr überantworteten feindlichen Gefangenen selbstbewusst als minderwertige Untermenschen behandelt.
Du willst also sagen, ohne den Rassismus des Feindbildes gibt es die Taten des Krieges nicht und damit auch nicht die Gräuel des Krieges. Ohne den gibt es nicht. Andreas, jetzt wolltest du noch was dazu sagen.
Ja, der Hinweis, der jetzt eben von Heinz kam, diese Zurichtung von Menschen, um auf andere mit Gewalt, mit Folter, mit Erniedrigung loszugehen, die so als Besonderheit herausgestellt wird, ist eigentlich umzudrehen. Wenn in den Zeitungen immer steht, Mensch, was waren das bloß für Leute? Was waren das bloß für Leute? Die kommen aus dem Mittleren Westen, ne? Die kommen aus dem Mittleren Westen und waren vorher Pizzaverkäufer oder irgendwas ganz Normales. Ne? Dann sollte man sich mal klar machen, ganz normale Nationalisten, wenn man denen klar macht, hier, das ist der Feind, das sind Muslime, die glauben an ganz fürchterliche Sachen und sind gegenüber Amerika feindlich eingestellt, also gegenüber dem Besten, was man überhaupt kriegen kann. Solche Leute, die sonst keiner Fliege etwas zuleide tun, sondern freundlich ihre Pizza servieren, die sind auch in der Lage dann zu sagen, hallo, jetzt ist der Feind vor mir, das Böse muss bestraft, muss erniedrigt, die Leute müssen runtergemacht werden, weil es sind eben die Feinde, die Bösen. Da sind wir uns doch in Amerika oder in der Nation, wo man gerade Krieg führt, so total einig. Das ist eigentlich die Aufklärung, die man an dieser Sache machen muss. Nicht den Kopf schütteln, wie kann man nur, wenn man aus so gesitteten Verhältnissen des mittleren Westens kommt, nur dazu in der Lage sein zu foltern. Umgekehrt ist es, gib den Leuten das Amt eines Soldaten, gib ihnen die richtige nationale Gesinnung, dann sind sie offensichtlich zu allem in der Lage und bereit.
Und zwar aus genau dem Punkt, der Andreas gerade sagt, ne, die gesitteten Verhältnisse daheim, ne, also diese ganze Abteilung Feindbildpflege, die bei ihnen verfängt, die geht eben genau deswegen, weil sie bei sich daheim eben nicht einfach nur ihren scheiß Job machen oder ihren besseren Job machen, sondern weil sie das, was sie da tagtäglich mit Anstand praktizieren, auch als die Verwirklichung des sittlich hohen Gemeinwesens eben anerkennen. Also es gehört einfach zusammen, daheim nämlich brav zu funktionieren, zu gehorchen, Kinder aufzuziehen, eine Meinung zu haben und all das, um dann sozusagen, wenn der Staat mich mit dem Amt ausstattet, jetzt muss ich es dem Feind aber richtig übel einschenken, um es dann auch zu tun.
Wenn jetzt also der Staat dann tatsächlich zu dem Schritt sich aufmacht und seine eigenen Bürger in den Krieg zieht, nachdem er sie manche sagen Gehirnwäsche, aber ich will mal sagen, einer Behandlung unterzogen hat, nämlich sie ausgebildet hat als Soldaten, ihnen das Feindbild eingebläut hat und ihnen auch die Waffen gegeben hat. Wenn es also der Fall ist, dann kommt es, das haben wir jetzt gesehen, Heinz wird es wahrscheinlich sagen, fast im Laufe der Dinge, ganz normal, eben zu Gewalttaten. Und die Staaten wollen aber da jetzt bei unterscheiden zwischen denen, die in Ordnung gehen, den Gewalttaten, die im Krieg erlaubt sind, und denen, die im Krieg nicht erlaubt sind. Da haben sie sich dann zusammengesetzt und haben Konventionen gegeneinander unterzeichnet, haben sich darauf geeinigt, das ist der Respekt, den wir den Soldaten auch noch im Krieg gegenüber zollen wollen, und das sind die Handlungen, die erlaubt sind.
Also widmen wir uns jetzt der Abteilung Kriegsrecht oder Kriegsvölkerrecht, also von der Haager Landkriegsordnung bis zu den diversen Genfer Konventionen. Ich möchte ein bisschen in die Richtung reden. Das Kriegsvölkerrecht hat den guten Ruf nicht verdient, den es aus mir nicht ganz erfindlichen Gründen weitläufig genießt. Das erste ist ja schon, wie jedes rechtliche Verbot unterstellt auch das Kriegsrechtsverbot der zum Beispiel Gefangenenmisshandlung, dass das, was es sanktioniert, laufend vorfällt. Genauso wie das Strafrecht, das den Diebstahl bestraft, die Motive zum Klauen nie aus der Welt schafft, im Gegenteil, sie unterstellt. Nach der Seite hin ist die Existenz des Kriegsvölkerrechts durchaus als Beleg dafür zu nehmen, was ich gerade eben versucht habe zu erläutern, die Bestialität des Kriegführens ist eine notwendige Begleiterscheinung und kommt nicht zuletzt daher, dass den Soldaten ein Rechtsbewusstsein angezüchtet worden ist, das sich gewaschen hat. Jetzt ist auf der anderen Seite das Kriegsvölkerrecht durchaus so etwas wie der Versuch, dieses Gezücht der Bestialität im Krieg ein Stück weit zurückzurufen. Da gibt es halt Unmengen von einschlägigen Regeln, die die Staaten dann tatsächlich untereinander ausgehandelt haben und unterschrieben haben, dass man dem gefangenen Soldaten, dem verwundeten Soldaten, ein Pflaster verabreicht, dem gefangenen Soldaten, ja, dass man den immerhin füttert, dass man es unterlässt, ihn zu peinigen, zu demütigen und solches Zeug.
Das heißt, erschießen wäre erlaubt gewesen, ihn nachher aber dann hart anzupacken, das ist eben verboten.
Ja, das hast du jetzt richtig schön gesagt. Genau darauf will ich erstmal hinweisen. Liebe Leute, das Kriegsvölkerrecht ist nicht bloß von Haus aus eine blutrünstige Angelegenheit, weil es sich mit der Verrechtlichung der Materie Krieg befasst, sondern das Kriegsvölkerrecht scheidet zwischen legitimer kriegerischer Gewalt und ihren Objekten einerseits und zwischen gewissermaßen überschießender, illegitimer, nicht notwendiger Gewalt. Genau wie du es gerade erzählt hast, deine Ausdrucksweise hat mir wirklich gut gefallen. Das Kriegsvölkerrecht behandelt den aktiven, kämpfenden Soldaten als legitime Zielscheibe von seinesgleichen auf der anderen Seite. Da ist der Krieg und die kriegerische Gewaltanwendung, meinetwegen die Versaftung, genau das Richtige und genau das Anerkannte. Nach der Seite hin ist festzuhalten, das Kriegsvölkerrecht behandelt den Soldaten so, ein Soldat ist nichts anderes, geht ganz auf in seiner Funktion im Krieg, der Repräsentant seiner Staatsgewalt zu sein, und zwar Repräsentant gleich in diesem letzten äußersten Sinne. Er ist der Hebel, das Werkzeug, damit die eine Staatsgewalt sich kriegerisch gegen eine andere Staatsgewalt durchsetzt. Und da sagt das Kriegsvölkerrecht dazu, jawohl, genau, geht voll Stoff in Ordnung. Insofern der Soldat in seiner ganzen Existenzweise da drin aufgeht, bewaffnet den Willen seiner Nation mit Gewalt gegen eine feindliche Nation und deren Willen durchzufechten, wird er vom Kriegsvölkerrecht total als Instrument und Repräsentant der seiner kriegführenden Obrigkeit aufgefasst. Aber in dem Moment, wo er nicht mehr imstande ist, für seinen Staat mit Waffengewalt die feindlichen Soldaten umzulegen, in dem Moment, wo er dazu nicht mehr imstande ist, weil er meinetwegen verwundet ist oder gefangen genommen worden ist oder meinetwegen, wo er das auch nicht mehr will und übergelaufen ist, desertiert oder sich ergeben hat oder irgend so etwas. Also in dem Moment, wo er nicht mehr als bewaffneter Arm seiner eigenen Staatsgewalt fungiert, da fällt dem Kriegsvölkerrecht ein, ja, der ist ja auch noch ein Mensch, der ist ja noch human, der hat ja noch eine Würde. Irgendwie kommt mir das so vor, dass das Kriegsvölkerrecht die Würde des Menschen sehr sachgerecht getroffen hat, indem es die Würde des Menschen mal wieder behandelt als eine Restgröße, die übrig bleibt, wenn man einem Menschen all das abgenommen und weggenommen hat, was ihm das Leben überhaupt lebenswert machen kann. Ein Kriegsgefangener, an dem entdeckt das Kriegsvölkerrecht die Würde des Menschen wieder. Weil der kann ja gar nicht mehr schaden. Der kann höchstens dem Gefangenenhalter noch zur Last fallen, indem er laut Genfer Konvention das Recht auf Nahrung in Anspruch nimmt und solches Zeug. Also bitte sehr, Leute, nehmt zur Kenntnis, was es mit dem Kriegsvölkerrecht so auf sich hat. Das ist die Instanz der Scheidung zwischen legitimer und illegitimer Gewalt noch mitten beim Krieg und ist, eine weitere Schlussfolgerung will ich noch anschließen, ist offensichtlich von Staaten darauf berechnet, dass man nach dem Krieg, also wenn die Waffenkonkurrenz, die Gewaltkonkurrenz entschieden hat, wer in der Staatenwelt was zu sagen hat und wer nicht, dass man nach dem Krieg unter Staaten wieder miteinander auskommen will. Eben wohlgemerkt auf Basis eines Kriegsergebnisses. Also wenn ein Staat verloren hat, dann ist er dem anderen Staat, der gegen ihn gewonnen hat, gerade recht. Und dann sind übrigens auch die Untertanen dieses Staates, dem Siegerstaat wieder gerade recht. Die kann er nämlich dann, wenn der besiegte Staat als sein Handlanger gewissermaßen fungiert, dann kann er auch dessen Menschenmaterial durchaus als benutzbares Material, sagen wir mal, für Handel und Wandel und Globalisierung ansehen.
Jetzt hast du, Heinz, hingewiesen darauf, dass die Staaten möglicherweise auch ein Interesse dran haben, selbst im Krieg noch auf ihre Menschen zu gucken als ihr Material und mit dem auf irgendeine Art auch noch sparsam oder als Ressource umzugehen. Ja, das heißt, beim Verheizen achten die möglicherweise auch noch drauf, wie wird es denn hinterher aussehen. Und dennoch, sie schicken ihre Leute in den Krieg, da wird gemetzelt, dafür sind die ausgebildet, dafür haben sie die Mittel, dafür kriegen sie vom Staat diese Mittel in die Hand, dafür befehligt der Staat sie sogar. Und er unterscheidet dann aber, das haben wir eben gesagt, eine Unterscheidung, die du ja nicht machen möchtest, zwischen legitimer und illegitimer Gewalt. Wenn es also nicht nur auf das Materielle ankommt, weil da verheizt er die auch mal, die Leute, da muss er noch einen anderen Grund geben, warum er diese Unterscheidung unbedingt treffen will. Irgendwie ist es doch dann so, als ob diese Unterscheidung noch dem Krieg den letzten Schliff gibt. Das letzte, den letzten Heiligenschein. Ja, jetzt ist er wirklich in Ordnung gegangen, weil wir haben uns beim Krieg führen ja an die Konvention, an die Genfer Konvention gehalten.
Ja, jedenfalls für jeden Sieger im Krieg gilt das ganz genau. Und wenn gerade nicht Krieg ist, sondern die Konkurrenz der Staaten sich noch im Vorfeld davon bewegt, dann haben gerade die erfolgreichen Staaten die Neigung, sich herauszustreichen gegenüber, sagen wir mal, nahöstlichen Staaten, sich herauszustreichen als Anhänger des Völkerrechts und des Kriegsvölkerrechts und damit von Haus aus moralisch und rechtlich überlegene Staatskreaturen, denen es zukommt, andere Staaten, zum Beispiel, die von ihnen dann häufig auch so gebrandmarkten Schurkenstaaten, zu messen, von anderen Staaten zu verlangen, dass die sich nach dem eigenen Willen modeln, sie am Ende vielleicht sogar als Schurkenstaaten mit Krieg zu bedrohen und ihnen Krieg anzutragen. All das mit bestem Gewissen. Nach der Seite hin, weil du mich nochmal nach dem Skandal beim Foltern gefragt hast, nach der Seite hin habe ich übrigens sehr stark den Eindruck gewonnen aus unserer öffentlichen Besprechung dieser Affäre, dass die eigentlichen Opfer von Abu Ghraib sind überhaupt nicht diese armen Schweine, die da misshandelt worden sind bis zum geht nicht mehr, sondern die eigentlichen Opfer, das sind wir wieder in Anführungsstrichen, ich meine damit das nationale Wir, die westliche Zivilisation, die Deutschen, Europa, die Wertegemeinschaft NATO oder was weiß ich. Wir, die wir jetzt blamiert dastehen in unserer Selbstgerechtigkeit der moralischen und rechtlichen überlegenen Macht, die andere messen, andere Staaten theoretisch und praktisch daran messen darf.
Der eigentliche Skandal besteht dann also darin, dass dass die Glaubwürdigkeit von den großen Siegermächten so ein bisschen angekratzt ist, dass deren gute Titel, mit denen sie in den Krieg gezogen sind, etwas leiden, dass deren guter Ruf jetzt Schaden genommen hat. Wir werden es gleich nochmal unterhalten über das internationale Recht und wie die Siegermächte damit umgehen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Index, dem aktuellen Stadtmagazin auf Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich und wir haben uns eben unterhalten über die Foltervorwürfe, denen sich die amerikanischen Besatzer gegenübersehen. Wir haben ein bisschen uns auch darüber unterhalten, inwieweit das also inwieweit Kriegstaten, Kriegsgräueltaten zum Alltag von einem Krieg dazugehören. Andreas, kannst du das nochmal vielleicht zusammenfassen und worin dann der Skandal im Augenblick besteht?
Ja, sicher. Den eigentlichen Skandal geben ja offensichtlich diese Bilder ab, diese amerikanischen Soldatinnen möglichst, die irakische Gefangene zu pornografischen Akten zusammenstellen. Und keiner will darin sehen, das Funktionale dieser ganzen Sache, obwohl es auch in der Zeitung steht. Hier werden Leute fertig gemacht. Hier werden Leute weichgekocht. Hier werden Leute für Verhöre fertig und vorbereitet. Und was wir im Grunde genommen jetzt einmal gemacht haben, was sonst immer unterbleibt, ist zu sagen, es ist im Krieg offensichtlich durch die Kriegsmoral der Soldaten, durch ihre Einstellung, wir bekämpfen die Bösen, wir sind für das Gute da, die beste Grundlage dafür gelegt, zu jeder Grausamkeit und zu dem guten Gewissen. Da sind doch nicht Privatleute unterwegs, sondern da sind Leute, die sagen, sie haben ein Amt, sie haben eine Aufgabe. Diese Aufgabe füllen sie kreativ aus. Und jetzt ist es sehr seltsam, es wird kritisiert, es werden hier allgemeine Maßstäbe des Genfer Völkerrechts, Konvention, die werden verletzt. Wer ist nun eigentlich verletzt? Die Leute? Oder die Genfer Konvention? Na gut, also die Genfer Konvention, dieses hohe Gut ist verletzt worden. Warum ist das eigentlich so eine tolle Sache, haben wir uns mal gefragt. Eine so tolle Sache, wenn man sagt, Gemetzel muss sein. Aber beim Gemetzel, ganz am Ende, wenn Gefangene gemacht worden sind, dann muss man ein klein bisschen vorsichtig sein. Also dieser Maßstab, den würden wir niemanden anempfehlen, Quälereien im Krieg, statt danach zu fragen, warum machen die das? Und es dann zu beurteilen und zu verurteilen. Immer zu fragen, wurden da eigentlich die insgeheimen kleinen Regeln des Einschränkens im Krieg, das kleine einschränkende Genfer Fußnötchen zum Krieg, wurde das eigentlich eingehalten? Und jetzt stellt sich langsam schon heraus, eigentlich sind nicht die Geschundenen die Opfer, sondern als Opfer sieht die ganze Öffentlichkeit den guten Ruf des Westens, den guten Ruf der Führungsmacht, den guten Ruf Europas auch in der arabischen Welt. Dieses, was sollen die von uns denken, wenn wir im Krieg so vorgehen, scheint offensichtlich der eigentliche Punkt zu sein, der auch in Amerika ein bisschen in die Debatte gebracht wird, um dann zu sagen, ist Bush der richtige Führer in diesem Krieg? Nicht, dass der Krieg in Frage gestellt wird, aber ob er der richtige Führer ist, ob Kerry nicht der bessere wäre.
Der Vorwurf, das hast du eben gesagt, der geht dahingehend, dass Kriegskonventionen verletzt worden sind. Nun ist es so, dass das internationale Recht gerade sowieso ein bisschen neu definiert wird. Und da sind die Amerikaner ja im Augenblick dran. Frank, kannst du uns da mal zu was zu sagen?
Ja, gutes Stichwort. Seit dem berühmten 11. September 2001, 2001, also 9/11, befindet sich die USA ja im Kriegszustand. Also ne, eigentlich weiß es jeder, aber kurz, Al-Qaida hat als private Gewaltunternehmung einen Anschlag in den USA verübt, der von Bush damals als quasi kriegsmäßige Handlung eingestuft wurde und wo seine Reaktion dann darin bestand zu sagen, dagegen hilft auch nur eins, darin hilft nur ein Weltkrieg gegen den internationalen Terrorismus. Dass ein Weltkrieg erstmal stattfinden muss, ergibt sich für den Bush daraus ganz klar. Amerika hat überall in der Welt Interessen, hat eben deswegen und ergo überall Kaufleute, Industrielle, seine Bürger, Soldaten, Diplomaten, ist also überall präsent, um seine Interessen mit Macht in jedem Erdenwinkel durchzusetzen. Und ergo, wenn sie sich internationalen Terroristen ausgesetzt sehen, sind sie auch gleich überall bedroht. Also braucht Amerika eine neue Sicherheit vor diesem Anti-Amerikanismus privater Gewaltanwender. Und diese neue Sicherheit soll eben der Weltkrieg gegen den Terrorismus gewährleisten.
Also Amerika definiert eine neue Weltlage und damit und als Folgerung daraus auch einen neuen Weltkrieg, jetzt gegen den Terrorismus.
Genau. Also sieht sich bedroht durch internationalen Terrorismus, an dem erstmal auffällt, der ist der Inbegriff des modernen Anti-Amerikanismus. Denn auffällig ist schon in der Definition des Gegners, der Gefahrenlage, Terrorist, ist erstmal eins getilgt und kommt nicht vor. Ein politischen Gegensatz kennt das nicht, sondern der Feldzug muss stattfinden gegen einen Gegner und in einer Lage, wo das Normale, was der Heinz schon dargestellt und kritisiert hat, ein Staat zieht gegen einen Staat zu Felde, ja, das kommt von vornherein da gar nicht vor, sondern Amerika sieht sich angegriffen und Gegnern ausgesetzt, die pur vernichten wollen, die Menschen umbringen wollen, die zerstören wollen. Also immer wieder der Anschlag von New York soll das ja auch, ne, ist dafür immer die Bebilderung, die feige und heimtückisch aus dem Dunkeln ohne Namen und Anschrift bringen die Unschuldige um. Und diese Unschuldigen, das sind erstmal, ne, Nationalfähnchen amerikanischen Interesses überall auf der Welt. Und diese Terroristen bestehen in nichts als in einem Hass auf Amerika, und den wollen sie sozusagen bis zur Selbstvernichtung auch praktizieren.
Damit hast du jetzt schon eigentlich so ein bisschen das ausgemalt, von dem der Heinz eben sprach, nämlich das ist im Grunde der Rassismus des Feindbildes. Da haben wir auf der einen Seite die ganz Schlimmen, die ganz Schlechten, die zu allem bereit sind, die auch nur das Böse wollen. Das sind dann die Terroristen. Und da haben wir auf der anderen Seite die unschuldigen Opfer, die eigentlich immer nur das Gute wollten. Das sind dann die Amerikaner.
Ja, genau. Bei den Terroristen fällt zusammen Wille und Fähigkeit, Amerika aus purem Hass auf Amerika zu treffen, Leute umzubringen, Mittel zu vernichten. Also setzt sich Amerika, so ähnlich wie du es gerade formuliert hast, natürlich als reine Verkörperung von Recht und Moral, als Verwirklichung der höchsten Werte, verkörpert in jeder einzelnen unschuldigen Nationalfahne, als die der Bürger da ja immer vorkommt, und spiegelbildlich die Terroristen, die wollen halt dieses Gute bekämpfen, und darin sind sie dann klar moralisch nichts als das, was wir vorhin schon mal hatten, und unter Menschen, aber eben nicht etwa, weil Amerika sich in einem politischen Gegensatz zu einem anderen Staaten sehe, wie wir es in dem Beispiel des Kalten Krieges hatten, wie man es hier studieren konnte an Milosevic, wie wurde der Feind des Westens, ne, also dieser Chef, Ex-Chef von Jugoslawien. Nein, die kommen als Gesinnungsträger. Die kommen gleich als Gesinnungsträger, Hass auf Amerika, das hat sogar bis in die Verteidigungsdoktrin der Amerikaner geschafft, als Kategorie, die zu bekämpfen ist. Und gegen so einen Feind, ne, nochmal, Terroristen, ist das, was Amerika jetzt als seinen Kriegszweck, als seinen Notstand und als seine Notstandsmaßnahme dagegen setzt, eben bloß die kriegsmäßige Vernichtung eines solchen Feindes auf der Tagesordnung.
Also wegen der Schlechtigkeit des Feindes, wegen der Unmenschlichkeit, würdest du sagen, das ist zumindest die Rechtfertigung oder die Logik der Amerikaner, genehmigt sich jetzt Amerika aber auch alle Mittel, die es in der Hand hat und die es auch nur ergreifen kann, gegen diese Unmenschen.
Ja, wenn du es so formulierst, würde ich jetzt auch sagen, Betonung mal auf genehmigen. Weil Amerika will nicht nur einfach sagen, ich muss gerade ein paar Leute umbringen, die gegen mich sind. Sondern ich setze in der Welt durch, ich als Amerika habe auch ein Recht, zum Beispiel den Krieg dahin zu tragen, wo sich der Feind befindet. Also die alte Völkerrechtskonvention, Angriffskriege seien doch verboten und dann müssen sie sich im Sicherheitsrat darüber beraten, wann ist es einer, wann ist es keiner. Weg damit, Amerika hat ein von der ganzen übrigen Staatenwelt anzuerkennendes Recht, präventiv einen Vernichtungskrieg gegen seine Feinde zu führen. Also, ne, dein Ausgangspunkt zu sagen, jetzt habe ich dein Zitat vergessen, aber ne, dieser Punkt, der halt heißt, ich will dieses Recht auch durchsetzen gegen eine ganze Staatenwelt, es von ihr anerkannt bekommen, das ist der wesentliche Zielpunkt. Und da ist das Feindbild nicht der Grund, aber ne, natürlich die adäquate Bebilderung dieses kriegsmäßigen, in die Welt zu setzenden Rechtsanspruchs.
Zu dem Grund hast du ja am Anfang schon ein bisschen was gesagt. Du hast ja gesagt, dass Amerika überall auf der Welt Interessen hat und dass es diese Interessen eben auch durchsetzt. Dass es dann möglicherweise auch auf entgegengesetzte Interessen trifft, mit denen sich Amerika dann auf die amerikanische Art und Weise eben auseinandersetzt. Erst verhandeln und dann androhen und dann eben die Gewalt anwenden. Wir haben jetzt eben, ja?
Ja, ich würde erstmal an einer anderen Stelle nochmal weitermachen wollen. Und zwar eine, die kam, glaube ich, in einer Frage von dir schon vor, ne? Muss dann gegen einen solchen Feind nicht auch alles recht sein? Das wäre eine Fortsetzung, die an der Stelle relativ wichtig ist, weil ebenfalls in diesem Recht, das Amerika sich zur Kriegsführung zumisst, ist auch klar, da steckt dann auch drin die Neudefinition dessen, wie muss ich sogar vom amerikanischen Standpunkt aus, nicht von meinem, wie muss ich sozusagen einen solchen Feind sogar behandeln dürfen? Ja, also in diesem War on Terror, der internationale Krieg gegen den Terrorismus, da ist ja an erster Stelle die Ausmerzung dieses Feindes gar nicht mehr im Verhältnis, ich gehe zu einem Staat, will seinen Willen brechen, nachrangige Benutzung, sondern ne, dieser Feind muss weg. Also muss auch in diesem Rechtszustand, diesen Anspruch, den ich formuliere und in die Welt setze, fällt auch gleich hin, dieser Feind ist nicht mehr zu behandeln als einer, der als Material eines Staates, auf den hinterher eine Benutzungsabsicht zielt oder so, der so zu behandeln ist, sondern dieser Feind, der braucht sozusagen eine ganz andere, rechtgemäße amerikanische Behandlung. Und da gibt es ja auch die Sprachregelung, die ist so wunderbar, das ist ein illegaler Kämpfer. Also ein Outlaw Combatant ist die Sprachregelung. Da ist die Rechtlosigkeit dieses Feindes, der von den USA definierte Rechtszustand, mit dem sie ihn konfrontieren und nach dessen Maßgaben sie ihn behandeln wollen.
Also wenn wir uns die Eigenschaft dieses Feindes angucken, so wie Amerika ihn definiert, damit zu sagen, kann man daraus auch so ein bisschen, dann leitet daraus Amerika die Mittel ab, die es sich zugesteht und auch den Rechtsstatus, den es einerseits diesem Feind zugesteht und einerseits sich als legitimer Kämpfer gegen diesen Feind. Das heißt, wahrscheinlich wird es dann diese alte Rechtsordnung ein bisschen verwandeln, nämlich dem neuen Feind und den neuen Mitteln, die sich Amerika dem neuen Feind gegenüber aneignen will, ändern. Es wird also diese Rechtsordnung wohl ein bisschen abwandeln.
Ja, freilich, also wenn man es nochmal ausdrückt an diesem Terroristen, da ist es doch ganz klar, das Kriegsvölkerrecht gilt für den so nicht mehr. Dieser Bezugspunkt, ne, von Staat zu Staat und so, wird zunächst mal aus dem Verkehr gezogen, so außer Kraft gesetzt. Das heißt nicht, es gilt gleich gar nichts mehr, sondern Amerika beansprucht, dass es für die Freiheit seiner Kriegsführung erstmal keine Beschränkung auferlegt bekommen kann aus dem Rechtsvorrat eines Völkerrechts, ne, dass dies sozusagen Amerikas neuer Anspruchstitel ist und es ist darauf und das auch noch exklusiv. Also Amerika definiert seine Feinde als illegale Kämpfer. Dann, ne, Guantanamo ist so ein Stichwort. Wenn es die hat, verfrachtet es sie nicht auf amerikanisches Territorium. Nein, sondern ne, hat auf Kuba dafür einen Stützpunkt und sagt dann, so und jetzt ist das, was ich mir als Rechtstitel von aller Welt genehmigen lassen will, nee, was die anerkennen sollen, bitteschön, dass ich die jetzt nach den Maßgaben dessen, was ich mit denen anzufangen will, zu behandeln habe, aber nicht danach, ob in der Genfer Konvention steht, die muss man füttern oder die darf man nicht keine Ahnung, welchen Peinigungen auch immer aussetzen.
Jetzt hast du ein bisschen Stichwort geliefert, was ich mit denen anzufangen gedenke. Was ist denn jetzt so das Funktionale daran, wie die Gegner Amerikas, wie die Gefangenen, die Amerika macht, gerade behandelt werden? Wiederum auch ausgedrückt unter anderem an dem Feind.
Ja, ich habe ja schon mal das Stichwort gesagt, die kommen vor als Gesinnungsträger. Ja? Die sind ein Feind, dem, der erstmal durch den puren Willen, Amerika zu schaden, zu Amerikaner zu töten, umzubringen, amerikanische Einrichtungen zu vernichten, sich auszeichnet. Und das auch noch, wie gesagt, ne, als Kriegs-NGOs, Nichtregierungsorganisationen, irgendwie international organisiert. Das heißt, die Behandlung, wenn ich derer habhaft werde, heißt doch, die muss ich, um wirklich, ne, meinem Kriegszweck gerecht zu werden, das auszuschöpfen, die muss ich doch erstmal alle behandeln, als die könnten etwas wissen. Ich gehe ja davon aus, sie wollen eh nichts als mein, als Amerika vernichten. Die sind alle nicht nur Gesinnungs-, sondern möglicherweise auch Geheimnisträger. Weil, ne, die Möglichkeit will Amerika ja schon unterbinden, das war das Stichwort Präventivkriege, und so auch die Möglichkeit, dass die wissen, wo sind Verstecke von Massenvernichtungswaffen, können die an welche rankommen, welche Anschläge, von welchem wissen sie, könnten sie wissen, wo gibt's Schläfer und terroristische Zellen, Orte, an denen die sich verstecken und ähnliches. Also die Behandlung dieses Feindes sagt erstmal, ich muss den in jeder Hinsicht als Quelle dafür benutzen, dass er mir als Informationsquelle für meinen weiteren Kriegszweck zur Verfügung steht, und ich muss sicherstellen, dass er sich in nichts meinem Willen da entziehen kann.
Mit dieser neuen Kriegsdefinition aus solchen nichtstaatlichen Kombattanten Informationen rauszuholen darüber, wie sie organisiert sind, was sie gerade vorhaben. Mit diesem neuen Kriegszustand, sagst du jetzt eben gerade, ne, legt sich Amerika auch neue Mittel zu, mit den Leuten umzugehen. Und da ist die alte Genfer Konvention einfach eine Fessel gewesen.
Ja, der Maßstab ist natürlich der Kriegszweck und nicht ein Rechtszustand, auf den sich verschiedene Nationen einigen, der ohnehin natürlich dann auch immer eine Ermessensfrage ist, inwieweit ist der funktional für den Krieg. Nein, es ist doch klar, gegen einen solchen Feind, der so bestimmt ist, gegen den ist einfach alles an Mitteln geboten, da kommt dieser Rassismus der Kriegsmoral zum Tragen, um an Informationen für, ne, kriegsnützliche Verwendung zu kommen. Und da ist es wieder die Seite der Professionalität des Kriegszwecks, die gehört da genauso rein. Also es ist ja eben nicht so, hier war immer das, ich sag mal so, es gibt immer die Seite, die heißt, das sind Verirrungen, das sind abartige Abwandlungen, die diese Folterer in den irakischen Gefängnissen gemacht haben. Aber es ist auch umgekehrt, jeder weiß, es gibt eine Liste mit 20 Verhörmethoden, und natürlich ist es einerseits zynisch, Foltermethoden Verhören zu nennen, aber andererseits, so kalt wie es da steht, ist es auch gemeint. Es ist überhaupt kein sadistischer Exzess, und es gibt diese Liste mit 20 Verhörmethoden, und da haben vom Kriegspolitiker über Juristen, über Ärzte, Psychologen und Folterexperten setzen so etwas in die Welt. Ja? So etwas, dieser Feind, der braucht eine solche Behandlung, damit ich aus ihm alles rausbekomme, was ich wissen will. Und der nicht mehr die Möglichkeit hat, sich dem irgendwie noch zu entziehen. Und ne, mein Hinweis auf die Liste und all die daran mitgewirkt haben, ist doch, das kommt als staatlicher Zweck in die Welt, hat nichts zu tun mit privaten Abirrungen, weil die eben, ne, diesen Feind, da sind sie überzeugt, den müssen sie so erledigen, den müssen sie so behandeln.
Also setzen sich unter anderem eben in Amerika, jetzt im Augenblick gerade in Amerika, tatsächlich Profis der Kriegsführung hin und überlegen, wie kann man aus diesen Gefangenen am meisten rausholen, und dass sie dabei sich, dann denken sie sich halt die Mittel aus, die man sich da angucken kann. Und die sind tatsächlich quasi, sagen wir mal so, zu dem Ergebnis gekommen, man muss, keine Ahnung, jetzt, ich sag jetzt mal so, die arabischen Gefangene anders behandeln als, sagen wir mal, weiß ich nicht, Gefangene aus einem anderen Gebiet?
Ja, als zum Beispiel Gefangene im Vietnamkrieg früher oder so. So Unterscheidungen, klar, die gibt's da. Also die, ne, also was jetzt irgendwo zu lesen war, zum Teil war halt, ne, mit gefangenen Vietnamesen seinerzeit, als die USA in Vietnam rummarodiert haben, da war es gut, wenn man die extremer Kälte aussetzt. Ja, das halten die nicht aus und nachdem man sie, was weiß ich nicht, immer wieder ein bisschen schockgefrostet hat, kommen die irgendwann an und erzählen einem alles, was man hören möchte. So, die offensichtlich so ein bisschen Kühlschrankatmosphäre hat offenbar eben nicht den Effekt bei diesen islamischen, muslimischen, arabischen Kämpfern, ne? Da muss man etwas anderes auffahren und zum Beispiel, ne, einschlägig immer die Abteilung Hunde. Der Hund scheint also in der arabisch-muslimischen Welt nach dem Schwein das verächtlichste Tier zu sein und offenbar hat so ein Durchschnittsmensch da unten möglicherweise auch noch eine extreme Angst davor. Also foltert man sie auch mit der Bedrohung, dieser Hund wird dich gleich zerreißen und so ein bisschen tut das vielleicht auch, beißt schon mal oder so. Also klar, sie überlegen sich mit kaltem Blut, welche Mittel brauche ich, um bei solchen Leuten eine solche, also den letzten Rest eines Willens und ihres Anstands so weit zu zerbrechen und zu erniedrigen, ja, dass sie mir dann wirklich um dieser Behandlung, ne, um der Folter, der Pein und der Demütigung zu entgehen, auch wirklich noch alles ausplaudern, was ich von ihnen wissen will. Und das, wie gesagt, das eben im Rahmen dessen, was will Amerika in diesem Krieg und nicht eben, was denken sich irgendwelche verirrten, privaten, perversen Sadisten gerade mal aus, wenn man nicht auf sie aufpasst. Nein, dieses, ne, Abu Ghraib, da haben sie extra den Leiter, schon den erprobten Menschen von Guantanamo eingeflogen. Der hat das erst besichtigt, hat die Sache beurteilt und ist dann hinterher, ne, ist dann sozusagen noch geblieben und dann stellt sich raus, diese eigentliche Gefängnismannschaft übernimmt die Dienstleistung für die ganzen militärischen Geheimdienste, die weich zu kochen, to soften up, ne, ist die Sprachlegung. Also sie, die Herstellung objektiver mentaler Konditionen, ist ein anderes Zitat, also die für die eigentlichen Verhörspezialisten schon mal fertig zu machen. Schon mal alle zu machen, sodass die denen dann wirklich keinen Widerstand mehr entgegensetzen können. Also Widerstand im Sinne von, ich bleib fest, ich sag nichts, ich, ne, so. Und da haben sie ja offensichtlich auch erstmal eine gute Arbeit gemacht. Ja, so.
Ich will es mal kurz dann zu denen zusammenfassen. Also, das... bestimmte Methoden angewandt wurden in den Gefängnissen in Amerika, im Irak, von Amerikanern gegen Kriegsgefangene, gegen die Gefangenen. Das ist, darauf wolltest du, glaube ich, hinweisen, jetzt kein Einzelfall, keine Ausnahme, sondern das ist vorbereitet worden, das ist professionalisiert worden, das hat einen Zweck, das hat ein Ziel gehabt und als solches ist es durchgeführt worden.
Ja, ich finde, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. In der Presse, in den ganzen Veröffentlichungen geht es immer so, war das Teil eines Systems oder nicht? Und was sucht man dann eigentlich? Dann sucht man irgendwelche Akten, wo drin steht, welcher General hat was angeordnet. Und dann soll sich ergeben, ui, hier hat einer gefehlt. Ein General hat etwas angeordnet, was er nicht darf, was er nicht sollte. Der eigentliche Hinweis, der hier an dieser Stelle angemessen ist, ist ein ganz anderer. Die neue Definition der Amerikaner, wir haben eine ganz neue Art von Krieg, ist die Definition von, wir können mit Leuten und müssen mit unseren Feinden ganz anders umgehen. Dieses neue System von Kriegsführung, das sagt, ich habe einen ganz besonders schlimmen Feind und darum darf ich mir überhaupt keine Rücksicht mehr leisten. Diese Art von Definition des neuen Feindes ist überhaupt die Grundlage, auf der dann Folterknechte und so weiter agieren. Es ist die Inrechtsetzung von Amerika in einer ganz neuen Hinsicht. Wenn Amerika sagt, auf Guantanamo gilt sowieso kein Recht, kein Völkerrecht, sondern nur das, was wir uns herausnehmen. Diese Leute stehen außerhalb von jedem Recht. Dann beanspruchen sie für sich und vor der ganzen Welt, übrigens ziemlich unwidersprochen, dass ihnen zusteht, weil sie sich in einen Notstand hineindefinieren, dass ihre Feinde überall auf der Welt mit jeglichem Mittel bekämpft werden können und dann eben auch bis eben zu einem Fasttod gequält werden sollen. Sollen natürlich auch in amerikanischer Sicht Profis machen, nicht Amateure. Das kann schon sein. Nur der Hauptpunkt heißt eigentlich, es ist Konsequenz dieser neuen Definition. Lass mich noch einen Gedanken sagen, weil ich hatte gestern eine Diskussion mit jemandem, der sagt, ja, ist es denn nicht wirklich so? Das sind doch ganz besonders schlimme Kerle. Solche Terroristen, die bringen doch einfach Unschuldige um. Ich habe ihm gesagt, das stimmt, das sind ziemlich schlimme Kerle. Aber ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, ein Staat wie Deutschland, ein Staat wie Frankreich, auch ein Staat wie Amerika, was hat der eigentlich in seinen Arsenalen liegen? Bomben. Was macht man eigentlich mit Bomben, wenn man sie abwirft über Städte? Macht man da Kreuze drauf, nur für Schuldige oder wie? Also, das, was Terroristen mit ihrem Angriff auf New York nachmachen, ist im Grunde genommen das, was Staaten mit viel besseren Waffen, wenn sie denn ihre Feinde definieren, ganz professionell machen, nämlich Städte angreifen und das Menschenmaterial ihrer Feinde vernichten, weil da treffen sie den Feind an seiner empfindlichsten Stelle. Das machen Staaten immer. Das machen Staaten ganz bewusst. Darauf bereiten sie sich vor. Es ist schon so, die Terroristen, böse Kerle, schneiden anderen die Kehle durch. Das müssen Staaten nicht machen. Wenn sie gut ausgebildete Soldaten haben, haben die Präzisionsgewehre und ganz andere Arten des Umgehens. Dieses, wir haben einen ganz besonderen Feind, der ist ganz schlimm. Darum dürfen wir überhaupt auf nichts mehr Rücksicht nehmen, kommt überhaupt schwer in Mode. Diese Art und Weise des Argumentierens, die auch unser Beckstein und unser Schilly und so weiter beherrscht, behauptet etwas ganz Komisches. Es behauptet, deshalb, weil der Feind sich gegen uns stellt, dürfen wir keine Rücksicht mehr haben. Jetzt definiert sich die größte Macht der Welt, in diesem Fall Amerika, die Weltordnungsmacht, so quasi in einen Notstand hinein, in eine Notwehrsituation. Es gibt tatsächlich auf der Welt noch einige Kerle, die trauen sich und sind entschlossen, Bomben gegen Amerika zu schmeißen. Kein Staat auf der Welt traut es sich mehr. Könnte man sagen, die haben vielleicht einen unangenehm harten Stand in der Konkurrenz der Mächte erreicht. Unangenehm immer für die Konkurrenten, aber auch für alle, die da unterworfen sind. Ne? Jetzt sagen die, nein, weil es noch immer Gesinnungen und Menschen gibt, die gegen Amerikas Weltherrschaft und Ordnung stehen, müssen wir zur Beseitigung dieser letzten Kerle, die sich noch gegen uns stellen aus islamisch-islamistischen Gründen, weil es solche noch gibt, müssen wir wegräumen alles, was es noch irgendwie an Hindernissen für unsere Gewaltausübung gibt. Sie definieren einen neuen Weltzustand, in dem erlaubt sein muss, dass Amerika mit Kombattanten ebenso umgeht, dass sie ein Recht definieren, ein neues Recht, ein neues Völkerrecht und mit ihnen umspringen können, so dass jegliche Vernichtung des Feindes eingeschlossen ist.
Ja, der Andreas hat eine Anspielung schon gemacht, das will ich jetzt nochmal explizit sagen. Dieser hochmoralische und auch machttechnisch zweckmäßige, drangsalierende Umgang mit, sagen wir mal, Kriegsgefangenen, also die Anwendung von Folter für fraglos gute Zwecke, die ist wirklich nicht ein Privileg der USA. Auch wenn die als Weltmacht Nummer 1 in diesen Sphären, wie in allen anderen Sphären auch, die führende Rolle spielt. Man muss nur mal dran denken, spätestens dann, wenn man die behauptete Bösartigkeit, grundlose Bösartigkeit des Terrorismus auf uns beziehen kann, also uns wieder in Anführungsstrichen auf das nationale Wir beziehen kann, wenn man sich also Terrorismus in unseren Breitengraden vorstellt, dann gilt auch bei uns und selbstverständlich gerade bei uns diese Notstandserwägung. Und der kommt man, das ist mein Ratschlag an alle Leute, die sich damit dann schwer tun, dieser Notstandserwägung, der kommt man wirklich nur bei, wenn man die fraglos gute Sache der eigenen Nation, die sich da als im Notstand befindlich definiert, wenn man zu dieser fraglos guten Sache der Nation eine Distanz einnimmt. Wenn man das nicht macht, dann ist man verraten und verkauft. Wenn man die Sache der Nation unterschreibt, dann ist man dahingehend verraten und verkauft, wenn die sich dann in Not behauptet. Da kann man ja erst recht nichts mehr dagegen sagen. Und so robbt sich noch so mancher moralisch empfindende Mensch, der Folter nicht leiden mag, über das Stichwort, die gute Sache ist in Not gebracht, Stück für Stück dazu hin zu sagen, ja dann, Not kennt kein Gebot. Dazu braucht man übrigens noch nicht einmal die Terroristen, sondern, wie man sich ja erinnern kann, für dieses Stichwort Not kennt kein Gebot, und da muss man die Bösen schon auch mal ein bisschen mit der Kneifzange anfassen. Dafür hat hierzulande bekanntlich schon ausgereicht, dass ein gescheiterter Jurastudent sich an einem Bankierssohn vergriffen hat und den um die Ecke gebracht hat. Dafür hat schon gereicht, dass dann der Frankfurter Vizepolizeipräsident auftritt und sagt, entweder der gibt jetzt den Aufenthaltsort des entführten Kindes preis oder ihm werden Schmerzen zugefügt. Wunderbar ausgemalt in den damaligen veröffentlichten Affären. Zwei große Neger warten in der Nebenzelle schon darauf, den Jurastudenten zu vergewaltigen. Damit sind sie ihm damals gekommen. Und bitte sehr, wie sieht es damit aus? Kein Mensch will diesen Frankfurter Vizepolizeipräsidenten namens Daschner das Ehrenwerte seines Anliegens absprechen. Ganz im Gegenteil. Auch die letzte juristische Verlautbarung hat ja bekanntlich geheißen, der Prozess gegen diesen Frankfurter Jurastudenten, der geht Vollstoff in Ordnung. Auch dass man ihn zu lebenslang mit Sicherheitsauflagen verknackt hat, geht Vollstoff in Ordnung. Und dass da eine Folterdrohung gegen den im Spiele war, ist rechtlich gesehen überhaupt kein Hindernis. Erst vorige Woche hat das oberste deutsche Gericht in dieser Frage so entschieden. Da braucht man sich dann wirklich nicht zu wundern, wenn ein Professor an der Münchner Bundeswehrhochschule öffentlich seine Gedankenführung bekannt gibt, ja, bei Terrorismus, Gefahr im Verzuge, da kann Folter durchaus legitim sein. Dann wird der gute Wolfssohn da angefeindet, nimmt sich sogar einen Anwalt, und der Anwalt verteidigt den Wolfssohn mit dem Hinweis darauf, wie soll man denn diese Äußerungen von dem Wolfssohn in der Öffentlichkeit anfeinden können, wenn so ungefähr zeitgleich der amtierende deutsche Innenminister Otto Schily, hat der Anwalt gesagt, wenn dieser Innenminister Otto Schily im Spiegel vor Millionenpublikum die Weisheit zum Besten gibt, wörtliches Zitat Schily, wenn die Terroristen den Tod schon so lieben, dann können sie ihn haben.
Im Übrigen hat ja Deutschland mit dem Exportschlager ISO-Haft ja durchaus auch mal vorgemacht, was an Foltermethoden alles machbar ist und dennoch mit irgendwelchen Konventionen zu vereinbaren. Wir kommen hier bei Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin. Wir haben uns eben unterhalten über die Notstandslage, die ein Staat sich zudefiniert und die Folgerungen, die er daraus zieht. Und Heinz hat das eben hier mal für das Beispiel Deutschland und zwar speziell auch für das Beispiel Frankfurt angedeutet. Ich habe nochmal gesagt, tatsächlich ist Deutschland mit dem Exportschlager Isofolter ja auch in der Welt hausieren gegangen und hat damit mal gezeigt, was alles an Methoden möglich ist, an Methoden möglich sind, die der Genfer Konvention durchaus entsprechen. Jetzt zu dir, Frank, nochmal, du wolltest nochmal sagen, der Irak, der wird ja speziell von den Amerikanern auch nochmal speziell in diesem Antiterrorkrieg behandelt.
Ja, das ist ja, unser Ausgangspunkt hieß ja, war ja der Skandal um die Folterung im Irak. Und jetzt haben wir die ganze Zeit erstmal darüber geredet, wie behandelt eigentlich Amerika seine Feinde, also wie definiert es sich die terroristische Bedrohung, in welchen Notstand definiert es sich hinein und welches Recht, geradezu welche Notwendigkeit der Bekämpfung misst es sich dann daran zu. Alles nach der Seite hin der einzelnen Terroristen, der Kriegsgefangenen, der sie dann habhaft werden können. Und jetzt muss man da mindestens der Vollständigkeit halber aber ja noch anführen, der Krieg gegen den Irak, der ist ja immerhin schon ein Krieg gegen ein Staatswesen. Dennoch trifft da so ziemlich alles zu, was wir vorher gesagt haben, weil immerhin ist dieser Waffengang subsumiert unter den Krieg gegen den Terror. Und zwar kommt der Irak darin vor und ist Angriffsziel geworden als eine Kategorie, die heißt Schurkenstaat. Ein Schurkenstaat, das ist einer, der wird definiert als dem gebührt nicht mehr die Anerkennung zwischen zwei kapitalistischen Staatswesen, die sich in ihren Interessensgegensatz setzen, wirtschaftlicher, politischer, diplomatischer Art, so weit vorgearbeitet haben, dass jetzt per Gewalt die Entscheidung fallen muss, wessen Interesse gilt und wessen nicht, sondern ein Schurkenstaat ist einer, der muss auch komplett bekämpft, in seiner Staatsraison vernichtet werden, dem stehen Gewaltmonopol und Recht überhaupt gar nicht erst zu. Also ein solcher Staat, ein Schurkenstaat, muss auch komplett ausgewechselt ein Regime Change verabreicht kriegen. Da geht man hin, um Nation Building zu machen, weil man insgesamt diesem Staatswesen, so wie es da geht und steht, jedwede Berechtigung zur weiteren Teilnahme an der Staatenwelt mit dieser Staatsraison mit aller Gewalt bestreitet. Also will sagen, da passt auch der Krieg gegen den Irak, ein Staatswesen, passt komplett in diese Definition des Notstands, in den sich Amerika hineinversetzt, ja, und den es mit neuer Rechtsetzung zur präventiven Kriegsführung überall auf dem Globus gegen antiamerikanische Umtriebe, da passt der Irak lupenrein hinein, weil auch an dem ist festgehalten, der ist ein einziger Hort unter Saddam, ne, ein einziger Hort des Antiamerikanismus gewesen und als solcher gehört er weggeputzt, ausgewechselt und muss diese ganze Staatsraison verschwinden.
Die USA definieren also auch, was Staaten anbelangt, ihr Recht neu und richten es nach dem aus, wie sie das jetzt im Augenblick für zielführend, für ihre Interessen, für ihren Krieg halten. Wenn sie dieses große Recht haben und das setzen sie auch durch, setzen sie um, weil sie die Gewalt da hinten dran haben, dann ist doch die Frage, was stört sie jetzt an diesem kleinen Vorwurf der Folter?
Ja, eigentlich kann man sagen, es ist doch überraschend. Die Vereinigten Staaten sagen, das Recht der Vereinten Nationen gilt nicht mehr für uns. Wir führen Angriffskriege, die nennen wir Präventivkriege, weil es im amerikanischen Interesse ist. Wie die solche Sachen wie internationaler Strafgerichtshof, da müssen Amerikaner ausgenommen sein, weil wir leisten uns manchmal auch schon im Krieg Sachen, da kann man nicht etwa Amerikaner vor diesen Strafgerichtshof stellen. Wir haben einen Status der Rechtlosigkeit extra für unsere Feinde eingerichtet. Dafür machen wir in Guantanamo die besten Extrabehandlungen, die es überhaupt gibt. Wir haben selbst nach innen so etwas eingerichtet wie Einsperren auf Verdacht. Und jetzt kommen diese Fotos und jetzt sagt der amerikanische Präsident, aber vor allen Dingen die ganze amerikanische Öffentlichkeit, warum denn das? Warum stört sich Amerika eigentlich an dieser ganzen Sache? Und da muss man erstmal sagen, das ganze Recht, das sie sich schaffen, die ganze Weltkriegsordnung, auf die sie sich beziehen, das ist einerseits der Rechtstitel, das ist die Begründung. Aber die Sache, um die es ihnen geht, die ist doch sehr klar. Die heißt, amerikanische Feinde haben zu verschwinden und die Staaten, die es gibt, zum Beispiel und gerade in der schönen erdölreichen Region des Nahen Ostens, müssen neu ausgerichtet mit extra neuen Regierungen bestückt werden, die pro-amerikanisch und nur amerikanisch ausgerichtet sind. Dieses Ziel, Pro-Amerikanismus als Regierung einzurichten, da gibt es schon einen kleinen Widerspruch. So sehr es so ist, dass die amerikanischen Soldaten dort abgerichtet und informiert werden, dass es sich um ganz böse und ganz finstere Feinde handelt, mit denen man sich schon einiges leisten kann. Es soll auf der anderen Seite ja Nation Building stattfinden. Und Nation Building, eindeutig, geht ja in die Richtung, es soll ein Staat errichtet werden, ein Staat im Irak, der für sein eigenes nationales Wohl nur eines im Auge hat, Pro-Amerikanismus. Die gesamte Bevölkerung soll so eingerichtet und ausgerichtet werden, dass sie zu den Amerikanern überläuft, dass sie ablässt von einem nationalen, überlegenen Gedanken, ich könnte selber was als Iraker wollen. Und in diesem Punkt, wir fordern, dass Anti-Amerikanismus in der ganzen Region verschwindet und dass das Volk zu uns überläuft. Da ist ein Foto, wie es jetzt in den amerikanischen Pressen, in der amerikanischen Presse erschienen ist, wie man es im Internet und im Fernsehen anschauen kann. Fotos von misshandelten Irakern, sehr kontraproduktiv.
Das heißt, die eine Seite, die Abschaffung des neuen Regimes, dafür hat Amerika die Gewaltmittel auch eingesetzt. Die Installation des, also die andere Seite, die Installation eines amerikafreundlichen Regimes, dafür braucht es schon so ein bisschen oder möchte es ein bisschen auch die Mithilfe der Leute.
Ja, denen wird ein ganz seltsames Angebot gemacht. Denen wird gesagt, Leute, ihr dürft in Zukunft eigene Verantwortungsträger in eurem Land haben. Die sind von uns vorausgesucht. Das sind pro-amerikanische Leute. Denen müsst ihr jetzt vertrauen. Darum müsst ihr jetzt langsam euren Widerstand mal lassen. Ihr müsst im Gegenteil zu einer Einstellung gegenüber Amerika finden, dass ihr Amerika sein Wirtschaften, sein Weg in die Welt, sein Beaufsichtigen, klasse findet, weil nur dann könnt ihr wirklich der Stützpunkt der amerikanischen Demokratie im Nahen Osten sein. Das ist ja gleichzeitig die Anforderung. Wenn jetzt die Iraker sehen können, so werden unsere Leute im Gefängnis behandelt, so werden sie erniedrigt, so wird ihnen das Letzte, was sie an Würde haben, als Muslims entrissen. Also wenn sie mit nackt entkleidet vor amerikanischen Soldatinnen posieren müssen, wenn sie sexuell erniedrigt werden, wenn sie von Hunden gebissen werden und so weiter. Wenn das in die Presse kommt, dann sagt sich der normale Iraker, der das im Fernsehen sieht, das ist also der Umgang, den diese Nation Amerika als Besatzungsregime mit uns pflegen will. Er kommt nicht auf die Idee, toll, Amerika, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein finsteres Besatzungsregime, das selbst uns, den letzten Fitzel an Würde nimmt. Das kitzelt den Widerstandswillen und so weiter. Aus dem Grunde, weil Amerika genau das Foltern, wie das Leute findet uns klasse, als Mittel dafür einsetzt, jeden Widerstand zu beseitigen. Beides setzen sie als Mittel ein. Da kommt beides dann auch in einen Widerspruch, weil die Leute sollen ja überlaufen. Und darum sagt Amerika, zur Beförderung unseres pro-amerikanischen Agierens in der Region, dafür müssen wir auch sagen, diese Misshandlungen, die gehen nicht nur nicht in Ordnung, sondern sind ein einziger Widerspruch zu der amerikanischen Mission in dieser Region. Man muss es sich auch nur einmal in Bezug auf die anderen Staaten in der Golfregion und im sogenannten größeren Mittleren Osten, wie Amerika ihn definiert, überlegen. Auch dort kann man ja Fernsehsender wie Al Jazeera und so weiter gucken. Diese Leute, wenn die solche Erniedrigungen von Muslimen sehen, sind nicht aufgemuntert dazu, endlich eine pro-amerikanische Haltung einzunehmen. Hier ein Wegwerfen von muslimischen, fundamentalistischen Haltungen vorzunehmen. Im Gegenteil, sie stellen sich auf den Standpunkt, so ist Amerika, da sind wir Feinde von. Sie gefährden damit sogar ihre irgendwie mehr oder minder pro-amerikanisch ausgerichteten Regierungen, denen Amerika ja auch noch einen Regimewechsel androht. Also der Schaden, den Amerika durch die Bilder erleidet, ist einer bei ihrem Programm der Ausrottung des Anti-Amerikanismus in der Region.
Der Schaden, den Amerika erleidet, ja. Sagen wir mal, ich will mal sagen, bei der Umerziehung erstmal des besetzten Iraks, des Volks des Iraks, aber auch bei der Umerziehung dieser gesamten Region, bei der Umerziehung der Menschen dort unten Richtung Amerika, der Schaden, den Amerika dabei erleidet, ja, den gesteht es sich wirklich ein. Und dann kommt auch so eine Art Entschuldigung. Also dann entschuldigt sich Amerika. Wie fällt denn diese Entschuldigung aus?
Die Entschuldigung ist haarsträubend und sehr interessant. Die Entschuldigung heißt, hier hat es unamerikanische Aktionen gegeben. Hi, das muss man sich überlegen. Diese Aktionen der Soldaten im Irak, ihre Folteraktion, wird als Fleck auf der amerikanischen Weste behandelt. Wenn man das hört, bemerkt man das Interesse der Trennung. Mit einmal wird etwas Lustiges gemacht. Es wird gesagt, alles, was diese amerikanischen Amtsträger in ihrem Bewusstsein, ich habe ein Amt und darum muss ich die Feinde quälen, vorbereiten für die Verhöre und so weiter, was sie nur aus ihrer Einstellung als Amerikaner, als Beauftragte ihres Präsidenten, auch wenn sie es amateurhaft dann auslegen, was sie nur aus dieser Einstellung eines Amtsträgers Amerikas gemacht haben, das wird jetzt von Amerika abgetrennt. Es soll unamerikanisch sein. Es ist eine irre Entschuldigung. Wenn der amerikanische Präsident sagt und auch sein Verteidigungsminister Rumsfeld vor die Abgeordneten des Kongresses tritt und sagt, wir entschuldigen uns, wir übernehmen Verantwortung und dann sagen, wir entschuldigen uns für nichts, was wir selber wollten, für nichts, was wir in diesem Krieg selber angeordnet haben. Wir entschuldigen uns für etwas ganz Komisches. Wir entschuldigen uns dafür, dass diese Burschen etwas gemacht haben, was nicht amerikanisch ist. Damit ist das Unternehmen unterwegs, Amerika weiß zu waschen, sauber zu halten, von all den Belastungen, die nur deshalb, weil Amerika diesen Krieg betreibt und seine Soldaten dafür ausbildet, das Böse dort zu bekämpfen, und zwar mit allen Mitteln, Amerika davon abzuwaschen, um damit klarzustellen, Amerika ist im Grunde genommen das Gute, das Rechtsstaatliche, das Hervorragende. Amerika ist, wenn seine Amtsträger so etwas tun, nicht dafür verantwortlich zu machen, was in seinem Namen gemacht wird, sondern sie sagen einfach, nein, nicht in unserem Namen. Daher steht Amerika als der eigentliche Verteidiger, der Gute, der, auf den man sich beziehen muss, wenn man für das Gute ist da. Und dieser Anspruch wird jetzt in die Welt gesetzt von solchen Typen wie Rumsfeld, die damit quasi eine Offensive verfertigen. Nicht mit dem Rücken zur Wand. Rücken zur Wand ist höchstens die Metapher für den amerikanischen Wahlkampf. Aber sonst, international, ganz offensiv bestehen sie darauf. Amerika ist der Rechtsträger, ist der Moralträger, ist derjenige, auf den sich alles zu beziehen hat und hinter dem alle sich zu versammeln haben. Und alles das, 37 Tote, 9 ungeklärte Vorgänge von Toten, Hunderte von Gequälten, all das mit Amerika nichts zu tun.
Man könnte gerade sagen, die Aufklärung dieser Vorgänge in Form von Militärgerichtsverfahren wäscht Amerika sozusagen wieder weiß von den Verfehlungen, die sich einige wenige gegen das amerikanische Gute haben zu Schulden kommen lassen. Das ist so ein bisschen die Sichtweise, wie Amerika sich selbst gerade wieder hinstellt, ne?
Das Verfahren eines Gerichtsprozesses ist sehr interessant. In einem Gerichtsprozess macht man von vornherein eine Einzelfallzuweisung. Es wird der Gefreite XYZ, ne, die Soldatin X angeklagt und es wird damit klargemacht, hier ist nur ein Einzelner in seiner Verfehlung überhaupt unterwegs. Das völlig Verkehrte an dieser Sichtweise ist, hier wird das System, das überhaupt Knäste einrichtet, Militärgefängnisse, Verhörmethoden, verschärfte Verhörmethoden, das Weichkochen, das Brechen von Leuten, damit sie alles verraten und wenn sie im Zweifelsfall nur verraten, dass sie nichts wissen. All dieses System wird jetzt mit einmal als das zu Verteidigende hingestellt und diese Typen, die da in eigener Verantwortung oder vielleicht auch im Auftrag agiert haben, werden jetzt abgetrennt von diesem ganzen dreckigen System und es wird gesagt, deren kleiner, abweichender Fehler, der wird jetzt bestraft mit einem Jahr. Es ist geradezu die Erhebung des amerikanischen Systems von Hochsicherheitsknast und Verhör, das jetzt zu dem Guten erhoben wird. Man braucht nur die Rede des amerikanischen Präsidenten sich einmal angehört zu haben. Der sagt, er reißt den alten Knast Abu Ghraib ab und baut einen neuen Hochsicherheitsknast hin. Dort wird dann natürlich wieder verhört und zwar so verhört, dass die Leute zusammenbrechen und alles gestehen und alles verraten. Darauf kommt es offensichtlich an. Das misst sich Amerika zu, aber die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist die Offensive zu sagen, hier ist das unwidersprechlich Gute deshalb unterwegs, weil es das, was aus seinem System herausbrät, nämlich auch die individuelle Gehässigkeit, einfach von sich abtrennt und sagt, das ist die Abweichung. Dann ist das andere, aber auch das Gute zu Verteidigende mit Recht ins Recht Gesetzte.
Die Unterwerfung unter das amerikanische Rechtssystem, das ist so das, was den Irakern sozusagen blüht und das ist, was ihnen auch als Angebot gemacht wird, als Angebot von den Amerikanern. Ja, wir unterwerfen sogar unsere eigenen Soldaten diesem Rechtssystem. Heinz, an dich eine Frage. Ist das eigentlich, also diese Art des Umgangs mit seinen Feinden, ist das ein speziell amerikanisches, liegt das in der amerikanischen Seele, sind das, machen das nur Amerikaner oder...
Bin ich so laut genug?
Ja, ja.
Na gut. Naja, das, das wäre selbst schon wieder Rassismus, das zu behaupten. Das liegt am Amerikaner. Nein. Wir wollten heute schon ein paar Hinweise darauf geliefert haben. Das liegt am System. Und zwar am System der modernen Staatenwelt, die sich gegen ihresgleichen oder ersatzweise auch gegen die moderne Erscheinungsform des nichtstaatlichen Terrorismus immerzu mit Kriegen, mit organisierter Gewalt behaupten und durchsetzen will, die dafür die entsprechenden Gerätschaften und die entsprechende moralische Aufrüstung immer schon vorhält, bedarfsweise zum Einsatz bringt, im Falle des Einsatzes eine entsprechende feindbildmäßige moralische Aufrüstung des eigenen Menschenmaterials, des eigenen Kanonenfutters und der eigenen Kampfmaschinen veranstaltet, die dann sich internationale rechtliche Regelungen verabreicht hat, die das Legitime der staatlichen Gewaltanwendung im Krieg feinsäuberlich scheiden soll von der gewissermaßen exzessiven, überschüssigen, unnötigen Gewaltanwendung gegenüber unschädlich gemachten Feinden, gegenüber dem unschädlich gemachten Menschenmaterial des Feindes, die das Letztere sogar, wie es die Amis mustergültig im Irakkrieg vorgeführt haben, dazu hernimmt, um das Menschenmaterial des feindlichen Staates, den man gerade mit Krieg überzieht, zum Überlaufen aufzufordern und das dahingehend fortstrickt, dass unter dem Stichwort Demokratisierung des Irak als Leuchtfeuer der Demokratie überhaupt im Nahen und Mittleren Osten von der dortigen Herrschaft und von der dortigen Bevölkerung Pro-Amerikanismus als selbstverständliche Staatsraison verlangt. All das hat System. Auf der anderen Seite muss man wahrheitsgetreu darauf hinweisen, die USA als die Anführer und die stärkste Macht dieses Systems moderner Staaten und Staatsgewalten, die sind halt nun mal an führender Stelle bei all diesen Schandtaten beteiligt. Das heißt bloß keineswegs, dass sonstigen Staaten, die sich desselben Systems rühmen und derselben Rechte und Einflusssphären rühmen oder sich diese anmaßen, dass solche Staaten nicht ganz analog, wenn sie bloß in die Gelegenheit kommen, sich derselben Affären schuldig machen würden. Kleiner Hinweis darauf sind ja die Briten. Die haben im Irak analoges Zeug angestellt.
Oder auch eben Deutschland, das sich ja zunächst mal von diesen Foltervorwürfen distanziert. Nein, das ist schlimm, das ist fürchterlich. Was haben die USA da angerichtet? Das ist ja schrecklich.
Ja, das hat bloß immer eine Fortsetzung.
Ich will sagen, erstmal, kann man das also von Deutschland, kann man sagen, ja, Deutschland, das würde sowas nie tun. Von Deutschland ist sowas nie zu erwarten.
Naja, wart mal ab, bis sie in die entsprechende Gelegenheit gekommen sind. Zurzeit sind sie ja gar nicht die Aktivisten dieser Affäre. Aber dein Stichwort will ich jetzt mal noch für folgende Klarstellung hernehmen. Du hast darauf hingewiesen, bei uns ist eine großmächtige Verurteilung im Gange. Wie können sie nur? Die wird bloß in gewisser Weise in ihrer eigenen Fortsetzung gleich geständig, wie sie gemeint ist. Erstmal ist sie ja sowieso nur so gemeint. Die Gewaltausübung in den Folterkellern und so weiter, die ist kontraproduktiv. Aber sie bekennt sich gleich dazu, zu sagen, die ist kontraproduktiv, nicht bloß für die USA, sondern auch für die Verbündeten, für die teilweise etwas rivalisierenden, aber Verbündeten der USA. Also für Deutschland beispielsweise. Das ist kontraproduktiv für Deutschland. Da drin steckt der sachdienliche Hinweis, Deutschland ist eine Nation, die sich ganz analog wie die USA und nach besten Kräften überall in der Welt einmischt und sich überall in der Welt aufführt. Unser Außenminister in seiner diplomatischen Art und Weise hat nichtsdestotrotz diesen sachdienlichen Hinweis sehr schön ausgedrückt, indem er gesagt hat, die Führungsnation der freien, westlichen, zivilisierten Welt, die soll sich gefälligst bald von diesem Makel der Foltervorwürfe befreien. Denn das liegt auch in unserem Interesse, dass die Führungsnation dies tut, denn, so Fischer, ein Scheitern der USA schädigt auch uns. Das ist dahingehend bemerkenswert. Da sagt der führende deutsche Außenpolitiker, ja auf seine Weise immerhin ziemlich eindeutig, Deutschland, ein Staat wie Deutschland, ein Staat von der Statur der Bundesrepublik Deutschland, hat genauso weltweite Interessen wie die USA, hat genauso weltweite Händel, ist genauso darauf angewiesen und davon abhängig, dass der ganze Globus gewaltmäßig beaufsichtigt ist, damit Abweichler jederzeit mit Gewalt zur Raison gerufen werden können. In dieser Abhängigkeit fühlt Deutschland sich einerseits unwohl, weil die USA der tonangebende Faktor sind und Deutschland überhaupt nicht imstande ist, eine analoge, wie das heutzutage so schön heißt, Projektion von Macht zu Wege zu bringen. Andererseits bekennt Deutschland sich durchaus in dieser Floskel des Außenministers dazu, den gewaltmäßigen Schirm der USA nicht bloß nötig zu haben, sondern auch in Anspruch nehmen zu wollen. Freilich, die Seite des Ärgernisses, dass Deutschland sich an der Suprematie, dass Deutschland an der Suprematie der USA nicht vorbeikommt. Diese Seite des Unbehagens, des imperialistischen Unbehagens, ist diese Sprachregelung ja auch noch anzumerken. Denn immerhin mit dem Anpinkeln und Anpflaumen der USA als sie blamiert das, was uns gemeinsam gut und teuer ist. Sie lässt die fraglose Überlegenheit der westlichen Zivilisation und ihrer Lebensweise alt aussehen. Das ist ja immerhin auch schon ein Stück der Arbeit, wie ein Staat wie Deutschland, verbündet in dem Falle mit den sogenannten Staaten des alten Europa, wie Deutschland an dieser Überlegenheit, an dieser Führungsrolle der USA sich auch dran zu schaffen macht, daran kratzen will.
Ja, Heinz, vielen Dank erstmal bis dahin. Wir sind schon fast wieder am Ende der Sendezeit angelangt.
Ja, dann lass mich dazu doch noch den Satz sagen. Beides, dass man auf die Führungsmacht USA angewiesen ist als Deutschland und auch, dass man als Deutschland vorderhand an dem moralischen Heiligenschein der USA zu kratzen gedenkt, beides zusammen wird als diplomatisches Spielmaterial und diplomatische Affäre zurzeit instrumentalisiert, indem diese neue UNO-Resolution da gerade verhandelt wird, bei dem es Staaten wie Deutschland darauf ankommt, das faktische Gewaltmonopol, das sich die USA durch Krieg im Irak erworben haben, anzutasten und sich per UNO-Resolution von den USA anerkanntermaßen wieder mehr eigenen Einfluss auf das Tun und Lassen der Ansässigen im Irak zu verschaffen. Und das ist dann das, was mich speziell auf die Palme bringt. Wofür dann am Ende diese armen, geschundenen Kreaturen aus dem Gefängnis von Abu Ghraib und aus Afghanistan und aus Guantanamo und so weiter und so zu, wofür die dann stehen? Die stehen dann meinetwegen dafür, dass in USA ein Reserveführer den jetzigen Führer beerben will. Und die stehen am Ende bei uns, das ist unsere Lesart, die stehen dann dafür, dass Deutschland mehr bestimmenden Einfluss auf die imperialistischen Geschehnisse im Nahen Osten kriegen muss.